Ja, es ist immer schön, bei euch zu sein. Und ich bin ganz glücklich, dass ich heute die Premiere von eurem Sing-Team erleben durfte. Es wird ja viel Wert drauf gelegt über eine Wortverkündigung. Und das ist auch wichtig. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kommt manchmal mit auch bedeckter Stimmung in den Gottesdienst. Stimmt's? Der eine hat vielleicht sogar einen Streit bekommen beim Frühstück. Der andere wollte, heute gehen wir nicht. Oder wir sind so spät ins Bett gegangen. Also manchmal zweifelt man, soll man überhaupt gehen? Und dann, so geht's mir, dann hat Gott wunderschöne Melodien gemacht. Und Leute begabt, die wunderschöne Texte dazu machen. Und ich habe immer, als ich noch Prediger war in der Gemeinde, gesagt, ihr als Sing-Team, ihr habt keine andere Aufgabe, als fröhlich zu singen. Den Rest überlasst den Leute. Weil ich betrachte die Gemeinde, wenn sie so da sitzt wie ihr, wie ein Ackerfeld. So wie Krumen drin und Steine drin und alles Mögliche. Jeder hat so sein Teil, das er mitbringt. Und dann kommt die Musik. Und dann wird der Boden vorbereitet, damit nachher durch die Wortverkündigung der Samen da reingehen kann. Deshalb ist für mich wirklich, und auch die Lieder, die ihr da gesungen habt, jedes Lied hat für mich eine Geschichte, ein Erlebnis. Und ich kenne auch teilweise die Interpreten, habe ich persönlich kennengelernt. Das sind für mich Dinge, oft, wenn ich manchmal in einer Situation bin, wo ich jetzt auch persönlich oder geistlich nicht so gut drauf bin und nicht so die Worte finde zum Gebet, dann sind es oft solche Lieder, die ich in- und auswendig kenne, die ich dann runterbete und dann Amen sage und dann weiterschlafe. Ja. Es geht heute, vielleicht mal die erste Seite einblenden. Nee. Einfach, ja, ist egal. Genau, das Thema im Zweifel Jesus. Da ist ein Fragezeichen dazwischen, im Zweifel Jesus. Der Titel ist nicht von mir, den habe ich von einer Konferenz der lebendigen Gemeinde dann abgekupfert und habe mir dann aber darüber Gedanken gemacht. Wir sagen natürlich sehr schnell, im Zweifel zu Jesus. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal haben wir auch Zweifel an Jesus. So, und jetzt soll ich zu Jesus gehen, aber ich habe ein Problem mit ihm. Nicht, dass es ihn nicht gibt oder dass es Gott nicht gibt, das ist nicht das Problem. Aber es gibt manchmal Situationen, wo ich einen Zweifel habe, und ich werde nachher noch darauf eingehen, wo ich meine Zweifel habe, ob sieht er mich überhaupt oder sieht er mich nicht? Warum hilft er hier und hier hilft er nicht? Und dann kommen dann solche Fragen in mir auf und dann ist natürlich auch als Christ und erst recht als Pastor, sollte man erst recht, da muss man halt glauben. Ich mag das nicht so gerne, wenn man dann Menschen, die ihre Zweifel haben, Menschen, die ihre Nöte haben, auch im Glaubensleben, die Glaubenskrisen haben, wenn man dann sie so schnell abtut, da musst du halt glauben oder vertrauen oder da werden ein paar Bibelsprüche zitiert oder eine Losung, die Tageslosung wird einem gegeben. Ich mag es nicht so sehr. Deshalb ist wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen auch mit Zweifeln oder mit Glaubensfragen und Anfechtungen, dass wir damit uns auseinandersetzen. Ich werde jetzt erstmal ein paar einleitende Worte sagen zum Zweifel, dann werden wir den Text lesen und dann werde ich da noch was dazu sagen. Das erste ist, woher kommt überhaupt der Zweifel? Also heute geht's mir um ein Herzensanliegen, die zu bitten werden, die aber oft nicht erfüllt werden. Und dann den Zweifel in uns wachsen lassen. Und es geht um schmerzliche Tatsachen, dass das Wichtige in unserem Leben unsichtbar ist. Dass wir vieles über den Glauben reden, aber vieles können wir nicht, das ist nicht sichtbar, das ist nicht greifbar. Wir reden über Dinge, die wir gar nicht sehen. Wir können es zwar erklären, aber Du siehst es nicht. Und das macht uns manchmal schon Schwierigkeiten. Und das ist auch so, dass es auf längere Sicht hin unsichtbar bleiben wird. Selbst wenn wir leidenschaftlich dagegen anbieten. Es gibt Geheimnisse des Wirken Gottes, warum er da so handelt und da so handelt oder auch nach unserer Wahrnehmung nicht handelt. Und die Frage ist, wie kommen wir damit klar? Ich bin überzeugt, dass Gott unsere Ehrlichkeit mehr schätzt als blinden Gehorsam. Wer aufrichtig an ihm zweifelt und sein Unvermögen im Glauben eingesteht, ist ihm vielleicht sogar näher als derjenige, der seine Zweifel wegsperrt, sie mit frommen Sprüchen teilweise auch abtut, weil es sich scheinbar nicht gehört. Ich habe schon mal drüber gepredigt, über Psalm 73, einer meiner Lieblingspsalmen. Da hat sich einer, der Asaf, furchtbar über den Nachbarn aufgeregt. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und ich, der ich so fromm bin und die Gemeinde besuche und spende, und mir geht es schlecht. Da kann man lernen, wie man auch mit Gott reden darf. Und er sagt, ich aber wäre fast gestrauchelt. Also er wäre an dieser Frage fast verzweifelt, an Gott. Und so gibt es auch manchmal Situationen, die wir erleben, wo wir wirklich ins Straucheln kommen, wo wir denken, hört er mich überhaupt noch? Es gibt so persönliche Erlebnisse im Glauben. Jeder von euch könnte jetzt eine Geschichte erzählen, wo er seine Glaubenskrise, nehme ich mal an, hatte. Und als Christen kommen wir manchmal an einen Punkt in unserem Leben, wo wir Gott eben nicht mehr verstehen. Durch persönliche, teils tragische Erlebnisse und Erfahrungen wird uns Gott oft manchmal fremd. Und die Anlässe können vielfältig sein. Da verliert zum Beispiel ein junger Familienvater seinen Arbeitsplatz. Mit Mühe und Not findet er eine neue Arbeitsstelle, Lob und Dank, doch die ist weit entfernt. Und das gerade erworbene Haus müssen sie aufgeben, die liebgewonnene Gemeinde verlassen, und sie fragen sich, Gott, was hast du mit uns vor? Du gehst da so in die Ungewissheit. Und ich erlebe das sehr oft, auch gerade in den letzten Jahren, wie viele Freunde und Bekannte von mir wirklich auch teilweise umziehen mussten und schon Erlebnisse hatten, die schwierig waren. Und da habe ich gelesen, in einem Buch, da ist ein begabter junger Christ, der sich an einer Elite-Universität in England für ein Medizinstudium bewirbt, wovon 1600 Anfragen nur 10% eine Chance haben. Er wird angenommen. Er hat fest vor, als Mediziner in die Mission zu gehen. Er lernt während des Studiums eine Medizinstudentin kennen und lieben. Auch sie wäre bereit, in die Mission zu gehen. Da wird der junge Student schwer krank und die Ärzte legen ihm nahe, dass er nur noch einige oder wenige Monate zu leben hat. Trotz dieser Diagnose heiraten die beiden Studenten. Wenige Monate nach der Hochzeit erliegt er seiner Krankheit, obwohl sehr, sehr viele namhafte Christen für ihn gebetet haben. Da muss ich sagen, wenn ich solche Geschichten lese, da stockt einem der Atem. Und das müssen wir zugeben, Glauben ist nicht immer so leicht. Glauben, wenn solche Dinge passieren, auch gerade wenn positive Dinge nicht gut gehen, und dann eben hat er mit Leben, dass Gott die Möglichkeit hätte, er müsste nur Klick machen. Es ist für ihn ein Nichts. Warum macht das nicht? Und warum kommt der Verbrecher, der kommt durch? Also, ich sage das ganz persönlich, da bin ich manchmal am Ringen mit Gott. Abends, wenn ich ins Bett gehe, dann jetzt im guten Sinne streite ich auch mit Gott und sage auch Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin, mit denen ich meine Probleme habe. Und manchmal sage ich auch, lieber Gott, ich vertraue dir, aber ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es anders gemacht. Also solche Erlebnisse, es muss ja nicht immer gleich so dramatisch sein, aber trotzdem glaube ich, dass manche unter uns hier ähnliche Erfahrungen berichten könnten. Lebensphasen, in denen man Gott nicht mehr versteht. Verunsicherung macht sich dann auch breit. Die Frage ist, wie weit gehen diese Verunsicherungen? Unsere Erwartungen, die wir an Gottes Handeln hatten, erfüllen sich oft nicht, zumindest nicht so, wie wir das erwartet haben oder wie es vielleicht hätte sein können. Nicht, dass wir deswegen gleich zu Atheisten werden, dass wir sagen, Gott gibt's nicht. Nein, das ist das Problem, nicht das Problem, das ist ja die Tatsache, dass wir wissen und glauben, dass es Gott gibt. Aber gerade weil wir glauben und glauben auch, welche Möglichkeiten er hat, es aber nicht geschieht das, um was wir bitten. Es aber Gebete gibt, wo drin steht, wenn ihr glaubt und wenn ihr betet, dann passiert das und das. So, jetzt glaubst du betest und es passiert nichts. Ich habe für eine gute Sache, und das ist nicht mehrmals persönliche, mehrmals wirklich intensiv gebetet. Und es war eine gute Sache. Ich habe für rechts gebetet und Gott hat mich nach links geschickt. Das war schon nicht einfach. Da bin ich wirklich total frustriert gewesen. Aber im Nachhinein, jetzt im Rückblick, kann ich sagen, war dieses Frusterlebnis auch ein ganz besonderes geistliches Erlebnis. Aber das habe ich erst im Rückblick dann gemerkt. Solange wir hier auf dieser Erde leben, wird es so sein, dass Glaube und Zweifel beieinander wohnen. Das sind fast Nachbarn. Und da klopft er immer wieder an und sagt, hey, glaubst du noch? Glaubst du noch, trotzdem das und das passiert ist, dann klopft er immer wieder bei dir. Und wenn es bei dir so ist, also dass eben auch die Zweifel aufkommen, wenn es bei dir so ist, dann ist das kein Glaubensdefekt, sondern der Normalfall. Das ist der Normalfall. Wer ein Leben ohne Zweifel haben möchte, hat sich als Mensch die falsche Spezies ausgesucht. Zweifel begleitet alle unsere großen Lebensentscheidungen, nicht nur die Glaubensfragen. Das gehört dazu, das hat Gott so zugelassen. Die Frage ist einfach nur, wie wir damit umgehen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Blick ins Alte Testament oder babylonische Figuren. Zum Beispiel Hiob verstand nicht, warum ihm so viel Unglück passiert ist. Obwohl er früher schon so oft Gottes Nähe erlebt hat, verfluchte er den Tag seiner Geburt. Und er hat sogar noch gesagt, lass mich sterben, bevor ich dich verleugne. Wie weit muss man kommen, wenn man so fromm ist wie er und du bekommst keine Antwort mehr, jeden Tag oder jede Woche ein Glaubensgewitter über dir? Ich meine, da kannst du schon mürbe werden. Elia wünscht sich den Tod, als er von der Morddrohung der Königin Isabel hörte. Jeremia schreibt mehrere Kapitel, wie er sich fühlt und wünscht sich niemals geboren zu sein. In Klagelieder 3,16 sagt er, er hat mich auf Kiesel beißen lassen, er drückt mich nieder in die Asche. Wie weit musst du als Glaubensmann, als Glaubensmensch kommen, um das zuzugeben? Und es ist wichtig, dass wir das zugeben, weil Gott sieht sowieso immer in Gedanken, nein, was will ich ihm verheimlichen? Will ich ihm was vormachen? Ja, wenn ich schon enttäuscht bin, dann sage ich ihm das, dass ich enttäuscht bin. Also all diese Glaubenshelden, in ihrer Lebenssituation verstanden sie Gott nicht mehr. Irgendwie tut es gut, so etwas auch von diesen Glaubenshelden zu lesen. Entscheidend ist aber, wie sie damit umgegangen sind. Aber für mich ist es irgendwo, oder sind sie irgendwie ein tragischer Trost. Es sind tragische Geschichten, aber dass die das so erleben, dass es denen genauso geht wie mir, das ist auch ein Trost für mich. Eine weitere Person aus der Bibel hatte ebenfalls große Erwartungen. Sein mutvolles Auftreten, seine mutigen und provozierenden Predigen hat viele im Volk wachgerüttelt. Vor allem die Obrigkeit. Es ist Johannes der Täufer, der Wegbereiter des Christus. Erstaunlich, dass gerade er der Jesus getauft hat und dabei den Himmel offen sah und auch die Stimme Gottes hörte, plötzlich die Zweifel packten. Der Mann, den ich zum ersten Mann in meinem Team gemacht hätte, sitzt im Gefängnis und hat nun die Krise. Johannes hört durch seine Schüler, wie durch Jesus Unmögliches möglich wird, aber er sitzt im Gefängnis, hilflos, kann nichts machen, hat nur gesiebte Luft. Ich lese den Predigtext, wir blenden ihn ein. Aus Matthäus 11, 1 bis 6. Nachdem Jesus seine 12 Jünger diese Anweisung gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Ich habe den Begriff Anstoß nochmal genauer angeschaut, man kann den auch übersetzen mit glücklich der, der auf seinem bisherigen Weg nicht scheu wird, der sich nicht davon abbringen lässt, der nicht meinen Wegen abfällt. Das kann alles passieren. Mein zweiter Gedanke ist, wenn Unmögliches möglich wird, Entschuldigung, mir verschluckt, wenn Unmögliches möglich wird, ich aber nichts davon erlebe. Hast du auch schon ein bisschen angedeutet vorher? Wenn Unmögliches möglich wird, ich aber nichts davon erlebe. Johannes der Täufer hat im Gefängnis von den Werken von Jesus gehört. Er macht Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige macht er rein, Taube werden hören, Tote weckt er auf, den Armen sagt er die gute Botschaft von Gott. Das hat er gehört und hat trotzdem seine Zweifel. Warum? Warum? Weil Herodes, der Schuft, immer noch regierte und Jesus überhaupt nichts unternahm, ihn vom Thron zu stürzen. Dagegen sammelte Jesus eine kleine Schar unbedeutender Fischer, Zöllner und ähnliche Typen um sich herum und half unbedeutenden Menschen. Aber die Verhältnisse im Großen und Ganzen haben sich überhaupt nicht verändert. Klar, das hat er geglaubt, das hat er gehört. Er hat seinen Jüngern auch vertraut, also Johannes seinen Jüngern. Er hat denen vertraut, wenn die sagen, das ist so passiert, dann hat er es geglaubt. Das war für ihn nicht das Problem. Aber er hat noch mehr von Jesus erwartet. Soll das Reich Gottes sein? Einen ganzen langen Winter saß er bereits in der Bergfestung Machreus im Knast und da wird er eine Menge gegrübelt haben. Da hat er Zeit zum Nachdenken. Und da kommen dann so die inneren Stimmen, die auch bei uns in Glaubenskrisen kommen können, die auch mir kommen. Du bist allein mit deinem Problem. Dir hilft niemand. Dich hört niemand. Und das ist der Dank für deinen Dienst, für den du nun den Kopf hinhalten musst. Das kann schon dein Glaubensleben ins Bröckeln bringen. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Da kann man seine Frage gut verstehen, die er durch seine Schüler an Jesus richtet. Und das ist auch die richtige Adresse, seine Frage, seinen Zweifel an Jesus zu richten. Auch für uns. Und auch gerade das Wort Gottes. Jesus ist ja das lebendige Wort Gottes. Auch gerade wenn wir die Bibel lesen, finden wir da viel Halt. Ein weiterer Gedanke, im Zweifel Jesus fragen. Doch, auch wenn Johannes der Täufer das Wirken Jesus anzweifelt, Jesus zweifelte nicht an ihm. Also wenn auch Johannes der Täufer das Wirken und Handeln Jesus anzweifelt und vielleicht so im Gedanken denkt, da hat er nicht genug gemacht oder da könnte er noch mehr machen, er zweifelt nicht an ihm. Er zweifelt auch nicht an seiner Berufung, an seiner göttlichen Beauftragung und Befähigung. Er hat nicht gesagt, hey Freund, schwächelst du schon? Nein. Er hat mitgefühlt und wusste, was er mitmacht. Und Johannes war ein Macher. Er war mutig, er hat sich vor nichts gefürchtet. Wenn er früher die Klappe gehalten hätte, würde er jetzt nicht hinter Gittern sitzen. Und er wusste, das geht nicht mehr lange, dann fällt mein Kopf. Er war mutig. Aber manchmal ist es auch so, wenn du mutig bist, wenn du gerade temperamentvoll bist, wenn du dich weit aus dem Fenster lehnst und dann plötzlich aus dem Verkehr gezogen wirst, plötzlich hast du nichts mehr zu machen, nichts mehr zu sagen, nicht mehr, du kannst nicht mehr eingreifen, nur noch still da sitzen, es sei nur noch beten. Dann kannst du ganz schön in Schlingern kommen. Aber was antwortet Jesus Johannes dem Zweifler? Genau das, was er schon weiß und was auch seine Zweifel ausgelöst hat. Da kann man auch sagen, nimmt Jesus ihn nicht ernst? Hat er ihn nicht ganz genau verstanden? Wie fing der Predigtabschnitt an? Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, ließ er ihn fragen, bist du es, den ich da angekündigt habe? Und Jesus schickt die Retourkutsche. Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt und selig der, der nicht Anstoß nimmt an mir. Also Johannes der Zweifel bekommt nichts weiter zu hören als das, was er ohnehin schon weiß. Nimmt er den Johannes nicht ganz ernst? Jesus sagt ihm das, was er weiß, ohne Frage. Aber er sagt ihm, das sind die Werke, die ich tue. Aber was Jesus ihm allerdings sagen will, ist, damit erfüllen sich bestimmte Verheißungen, die Gott für die letzte Zeit gegeben hat. Ja, ich bin es, ich erfülle diese Verheißungen. Und da war der Johannes natürlich schon sehr herausgefordert, allein an dieser verkürzten, minimalistischen Antwort trotzdem zu glauben, zu vertrauen. Da setzt eigentlich der tiefste Glaube ein. Du erfährst nichts, du siehst nichts und du musst das jetzt glauben, diese kurze, knappe Botschaft. Man muss mal vorstellen, der ist in Todesgefahr, der kann am anderen Tag geköpft werden. Und dann kommt so eine minimalistische Botschaft. Aber wir gucken uns mal das an, was hier in diesen Versen steckt. Wenn man nämlich in Jesaja 29, die Verse 18 bis 19, Jesaja 35, 5 bis 6, Jesaja 61, 1 bis 3, und es gibt noch andere Bibelstellen von anderen Propheten, die ähnliche Verheißungen gemacht haben. Wenn man die dann im Kontext anschaut, das, was ich hier rot angeschrieben habe, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Und im anderen Abschnitt, denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Das hatte er im Hinterkopf, der kannte die Bibelstellen alle auswendig. Und Jesus auch. Und Jesus gibt ihm nur diesen Abschnitt. Aber ich glaube, das ist jetzt meine Interpretation, ich glaube, dass Jesus genau wusste, der wollte eigentlich eine Antwort auf diese Abschnitte. Weil das andere hatte ja schon gewusst, dass Jesus Wunder tut. Er wollte genau diese Abschnitte wissen. Da wollte er eine Antwort. Wie löst du die Machtfrage? Manchmal ist es auch so, wenn wir die Apokalypse lesen, die Offenbarung, dann interessiert uns auch bestimmte apokalyptische Reiter, was machen die und wer ist, wer könnte jetzt irgendwo der Antichrist sein? Ich sage immer, der arme Gorbatschow, der hatte hier so ein Mal, dann hat man den gleich zum Antichristen gemacht. Man, das fand ich ganz schlimm. Man kann doch nicht Menschen verunglimpfen, bloß weil er hier, was war das für ein toller Mann? Wären froh, wir hätten ihn. Aber so schnell kann man dann jemanden, weil er an einem bestimmten Ort wohnt und eine bestimmte Aufgabe hat, kann man ihn schnell dann irgendwo in die Schublade stecken. Also wie gesagt, darauf wollte meiner Ansicht nach Johannes eigentlich eine Antwort. Wie löst du die Machtfrage? Oder kommt da noch ein anderer? Ist da noch jemand aus dem Himmel dafür zuständig? Warst du jetzt nur der Erste, so der Anstoß, und da kommt noch was hinter dir? Kommen da vielleicht noch ein paar Erzengel oder die himmlischen Heerscharen, die mal hier nach dem Rechten gucken? Was weiß ich? Er hat nicht Jesus als solches, als Person und Gottes Sohn in Frage gestellt. Das war nicht das Problem. Sondern das Handeln oder das Nichthandeln war sein Problem. Und da ist ja auch unser Problem, dass wir auch bestimmte Vorstellungen haben, wir kommen zum Glauben und dann haben wir auch bestimmte Vorstellungen und Wünsche. Und das ist auch legitim, da müssen wir uns nicht verstecken. Aber Jesus geht gar nicht darauf ein. Aber, so würde ich es sehen, Johannes kapiert und akzeptiert diese verkürzte Nachricht. Auch wenn da noch ein großes Fragezeichen für ihn steht. Johannes kapiert und akzeptiert diese Nachricht, auch wenn da noch ein großes Fragezeichen für ihn steht. Das ist das Fragezeichen hier.